Liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Jäger treffen sich im Wald. Es stellt sich heraus, dass der eine bei der Bärenjagd immer erfolgreicher ist als der andere. Ich habe ein Rezept, erklärt der Erfolgreichere. Ich suche mir eine Höhle, setze mich davor und pfeife. Dann brummt es drinnen, ich pfeife nochmal und dann kommt der Bär heraus und ich erlege ihn. Der andere nimmt sich diesen Rat zu Herzen. Als sie nach einiger Zeit sich wieder treffen, sieht der erfolglose Jäger völlig ramponiert und eingegipst aus. »Was ist denn passiert?«, fragt ihn der andere. »Ach«, meinte der Ramponierte, »ich habe mich an dein Rezept gehalten. Als ich endlich eine besonders schöne, große Höhle gefunden hatte, setzte ich mich davor und pfiff hinein. Von drinnen pfiff es zurück. Ich pfiff nochmal und dann kam schon der Alpenexpress.« Diese groteske Geschichte macht uns doch deutlich, der Schuss ging im wahrsten Sinn nach hinten los. Es ist eben nicht unbedeutend, vor welche Höhle ich mich setze, wem ich mein Leben anvertraue und was wahrhaftig ist. Was aber ist Wahrheit? Diese Frage hat nicht nur damals der Statthalter Pilatus Jesus gestellt. Unzählige Philosophen aller Jahrhunderte haben darüber nachgedacht und sind zu unterschiedlichen Antworten gekommen. Da gibt es eine Antwort, die heißt und lautet: Wahr ist, was mir gut tut und hilft. In der Praxis sieht es dann so aus, dass ein Fußballtrainer bei Erfolg niemals seinen Pullover wechselt oder dass sich ein anderer Steine unters Kopfkissen legt, natürlich für jede Farbe und für jede Lebenslage einen extra Stein. Wenn das den Menschen gut tut, dann ist das wohl richtig. Wahr ist, was das Tageshoroskop über mich sagt. Wieder andere zitieren es frei nach Gotthold Ephraim Lessing: Jeder hat ein Stück von der Wahrheit. In seiner Ringparabel in Nathan der Weise, da lässt ja Lessing den Vater immer den Ring an den geliebtesten Sohn weitergeben. Und einmal hat ein Vater eben drei gleich geliebte Söhne und er versucht nun, diesen Ring so zu kopieren, und ist ihm auch gelungen, dass er drei Ringe draus macht. Nach seinem Ableben streiten sich die drei Söhne, welches wohl der richtige Ring ist. Und so wird es dann auch am Schluss zitiert: Welches der wahre Ring ist, weiß man nicht mehr. Und damit möchte Lessing sagen, welches die wahre Religion ist, das weiß man nicht mehr. In einem Lied von Herbert Grönemeyer wird es heute so ausgedrückt: Welche Armee ist heilig? Du glaubst nicht besser als ich. Die Bibel ist nicht zum Einigeln. Legionen von Kreuzrittern haben sich blindwütig verrannt. Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott, ein Stuhl im Orbit. Wir sitzen alle in einem Boot. Hier ist dein Heim, dies ist dein Ziel. Kein Gott hat klüger gedacht, ist im Vorteil, heißt es in einer Strophe. Ja, wir haben so viele Weltanschauungen und Religionen und jeder hat eben nur ein Stück von der Wahrheit. Lasst uns also um der Wahrheit willen nicht streiten. Jeder hat auf seine Weise Recht mit seiner Sicht der Dinge. Noch dazu sind ja viele Kriege geführt worden im Namen der Religion und des Glaubens. Und es wurde danach doch nicht besser. Das Wichtigste ist doch der Friede, oder? Klar würden wir sagen, wenn Waffenstillstand hergestellt wird, dann ist das ein großer Gewinn für die Menschen. Und es ist natürlich auch eine Errungenschaft des Säkularismus und der Aufklärung, dass jetzt nicht mehr der Staat über die Religion zu befinden hat und mir zwangsweise anordnet, was ich zu glauben habe. Und das können wir in unserem Land doch schätzen, dass wir Freiheit der Religionsausübung haben, noch haben. Aber unter der Hand wurde aus dem Satz, der Glaube ist Privatsache. Es geht niemand etwas an, was ich glaube, ich mixe mir meinen Glauben selber zusammen. Und wenn sich Leute hinstellen, die intolerant behaupten, es gibt die Wahrheit, dann wird es ärgerlich und zugig. Martin Luther, der große Reformator, er hat eine kurze Glaubenserklärung für Mitarbeiter, für Kinder und Erwachsene geschrieben. In seinem kleinen und großen Katechismus hat er diese Glaubenssätze formuliert und immer drunter gesetzt: Das ist gewisslich wahr. Das hebräische Wort dafür heißt Amen. Ende der Durchsage. Das ist fest, Das ist treu, das ist beständig, das ist zuverlässig. Das griechische Wort für Wahrheit hat einen etwas anderen Klang, Aletheia. Der wahre Kern einer Sache tritt hervor, wenn man ihn entdeckt hat oder wenn man von ihm entdeckt wurde. Darum soll es gehen. Was ist gewisslich wahr im Leben und im Sterben? Was oder wer ist treu und zuverlässig, auch über den Tod hinaus, denn das muss ja bei Wahrheit auch dazukommen. Wer oder was ist absolut vertrauenswürdig? Wie und wie gehe ich dann mit der Wahrheit um? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in der wunderschönen Stadt Caesarea Philippi, die an den Hängen des Hermongebirges liegt, 30 Kilometer nördlich von Bethsaida. Herodes der Große hatte sie aufgebaut, sein Sohn Philippus hatte sie weiter ausgebaut und sie stand gleichbedeutend für religiöse Vielfalt. Es gab dort einen sogenannten Fruchtbarkeitskult, den Baalskult. Es gab den Hirtengott Pan und auch der römische Kaiser hatte sich einen weißen Marmortempel errichten lassen. Ob Jesus diese Lokalität zufällig gewählt oder ganz bewusst hat? Ich glaube, dass er damit seine Jünger ganz bewusst in diese zentrale Frage hineinnehmen möchte. Und so heißt es im Markus-Evangelium, Kapitel 8. Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Was sagen die Leute über mich? Das ist noch eine allgemeine Frage, hinter der man sich gut verstecken kann. Da kann man doch antworten. Das ist nicht so direkt, nicht so persönlich. Damals, ja, die Leute sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia, Johannes der Täufer, das war ein Prophet in der Wüste, ein Rufer in der Wüste. Er ernährte sich von wildem Honig und Heuschrecken und lebte ein Outdoor-Leben und rief die Menschen zur Umkehr. Oder der Prophet Elia. Oder ein Prophet wie Jesaja oder Jeremia oder Amos, die den geistlichen Zustand des Volkes und seiner Führer richtig beurteilt hatten. Jesus wird eben in diese Reihe der Propheten eingeordnet. Das ist bis heute so. Jesus wird eingeordnet. Wer er wirklich war? Ein Gutmensch? Ein großer Lehrer? Ein Wohltäter der Armen? Ein Vorbild für Menschlichkeit? Ein Sozialrevolutionär? Auf jeden Fall, so sagte es neulich jemand, einer, der zum Weltkulturerbe gehört. Einer, der durch seinen Platz, durch seine Ideen, Gedanken in den Geschichtsbüchern verfasst hat. Einer unter vielen, so wie es einmal jemand in einem Hindu-Tempel mir berichtete, dass von den Tausenden von Götterbildern hinten auch noch ein Kreuz hing. Jesus eingeordnet, eben nur eine Wahrheit. Diese Frage, die Jesus an seine Jünger stellt, und die können wir uns noch gerne herumdrücken. Aber Jesus stellt sie noch einmal persönlicher. Er lockt die Jünger heraus und sagt, wer seid ihr denn, wer ich bin? Was haltet ihr denn von mir? Wer bin ich denn für euch? Und mit dieser Frage sind wir an dem entscheidenden Punkt. Es geht darum, nicht nur über die Wahrheit zu reden, sie vielleicht aufzuweichen oder ihr auszuweichen, sondern zweitens der Wahrheit zu begegnen. Er lockt damit die Jünger aus ihrer Beobachterposition heraus, so wie damals auch einen reichen Mann mit Namen Zachäus. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, wird uns von diesem Mann berichtet. Er war reich. Er war einer der obersten der Zöllner. Er hatte es zum Chef der Zollbehörde gebracht. Er hatte immer kräftig aufgeschlagen, um zusätzlich zu der Pacht noch etwas dazu zu verdienen. Aber er merkte, Geld ist nicht alles. Reichtum ist nicht alles. Was ist, wenn ich heute Nacht krank werde? Vielleicht von einer Seuche getroffen werde? Vielleicht gekidnappt werde. Was trägt dann mein Leben wirklich? Und er merkte, da ist ein großes Loch in meinem Leben. Das kann ich nicht selber füllen, das kann ich nicht mit Geld und Gut füllen, das muss mir ein anderer füllen. Und dann hörte er von diesem Jesus. Jesus, der war Gesprächsthema Nummer 1 damals. Er, der Blinde sehend gemacht hat, Lahme gehen gemacht hat, der Armen das Evangelium gepredigt hat, er, der Menschen zur Umkehr gerufen hat und Menschen stundenlang ihm zugehört haben, sodass sie vergessen haben, noch was zu essen. Dieser Zachäus bekam Sehnsucht. Vielleicht ist doch etwas dran, ich will es einmal sehen. Es heißt, an dieser Stelle im Lukas-Evangelium, er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Er wollte sich aus erster Hand informieren. Und so machte er sich auf den Weg in diese Zollstadt Jericho. Dort war schon die Masse unterwegs und Jesus kam mit einem Zug und die Masse umringte ihn und er kam nicht durch, denn es heißt an dieser Stelle, dieser Zachäus war ein Winzling. Er war klein von Wuchs. Aber er war nicht dumm. Er sah in der Nähe einen Maulbeerfeigenbaum und kletterte auf diesen Maulbeerfeigenbaum, um aus sicherer Distanz zu beobachten und zu gucken und wenigstens einen Blick von diesem Jesus zu erhaschen. Und nun passierte das Dramatische und das, was sein Leben völlig umgekrempelt hat. Jesus blieb unter dem Maulbeerfeigenbaum stehen und rief diesen Zachäus mit Namen Zachäus. Zachäus, komm, steig eilend herunter, ich muss heute noch bei dir in deinem Haus zu Gast sein. Unglaublich. Jesus sieht diesen Zachäus mit all seinen Enttäuschungen, mit all seinen Verletzungen, mit all seiner Wunde, die ihm das Leben gegeben hat und mit dem Loch, das in seinem Leben war, mit seiner großen Sehnsucht nach echtem Leben. Ich muss heute zu Gast sein bei dir. Und dieser Jesus, der möchte sich auch in deinem Leben einladen. Er kennt dich schon lange. Er sieht deine Lebenslage und er sieht nicht vorbei. Und er ruft dich heute mit deinem Namen, ganz persönlich, liebevoll und werbend. Zachäus, steig herunter. Und dann setzen sie bitte ihren Namen ein. Das lässt sich der Zachäus nicht zweimal sagen. Ihm ist es egal, ob die Menschen lachen, ob er seinen neuen Sonntagsanzug oder sein neues Sonntagsgewand verschmutzt oder zerrissen hat. Es ist ihm wichtig. Er fasst Vertrauen zu Jesus. Und dann essen sie miteinander. Und während sie Tischgemeinschaft haben und die anderen sich die Nasen plattdrücken draußen und sagen, bei einem Zöllner und Sünder ist er eingekehrt, da bringt dieser Zachäus sein Leben vor Jesus in Ordnung. In seiner Nähe, da traut er sich, ehrlich zu werden. Da spricht er aus, was er sonst niemand sagen würde. Und er erfährt, ich kann meine Schuld bei Jesus loswerden. Ich bekomme Frieden. Ich bekomme eine Liebe, die mir niemand geben kann. Ich bekomme seine Vergebung trotz meines Versagens und meiner Ängste. Jesus, der hält es aus mit mir. Und immer mehr Lichter gehen bei Zachäus auf, auch wenn er noch nicht alles verstanden hat, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Jesus bewirkt durch seinen Geist bis heute Glauben und Vertrauen. Durch sein klares Licht deckt er bei uns in Liebe allen Trug und Schein, alle Halbwahrheit und Lüge auf. So wie Zachäus dürfen wir ehrlich werden. Meine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung habe ich mit Geld und Besitz stillen wollen, mit Ruhm und Anerkennung, aber dabei habe ich andere über den Tisch gezogen. Dafür habe ich gelogen und betrogen. Und als das auf den Tisch bei Jesus kommt, passiert das Wunder, Jesus geht nicht weg. So nach dem Motto, mit so einem Gauner will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil, er vergibt ihm. Denn genau für solche Menschen ist Jesus als der Retter auf die Welt gekommen. Und dann passiert ein drittes, der Wahrheit folgen. Was passiert, wenn Jesus als die Wahrheit in unser Leben kommt? Zuallererst einmal etwas Unruhe und Erschrecken. Wer bin ich eigentlich, dass ich diesem lebendigen, heiligen Gott misstraut habe? Wer bin ich eigentlich, dass ich mein Leben bisher mit Belanglosigkeiten zugebracht habe? Und zum anderen, mein Herz hat Sehnsucht nach dieser Stimme gehabt. Es ist die Stimme des Schöpfers. Es ist die Stimme des liebenden Vaters, der immer schon Ausschau nach mir gehalten hat. Dann darf nicht nur Zachäus, sondern Sie dürfen auch beten, Herr, ich verstehe so vieles noch nicht, aber ich möchte dich in mein Leben lassen und immer besser kennenlernen. Das macht uns dann zu wahrhaftigen und ehrlichen Zeugen. Petrus, der bei den Jüngern auch dabei war, als Jesus diese Frage gestellt hat, wer bin ich denn für euch? Der antwortet, du bist der Christus. Du bist der Gesandte Gottes selber. Du bist Gottes Sohn. Du bist nicht eine von vielen Möglichkeiten, sondern du bist der Retter, der Befreier der Welt und meines Lebens. Du bist der einzigartige, unvergleichliche Messias. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist die Brücke, die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Ja, dann wird unser Leben echt und wahrhaftig. Dann bringt Zachäus seinen finanziellen Schaden in Ordnung. Vierfach bringt er zurück, was er betrogen hat. Ja, und dann werden vielleicht auch wir unsere persönliche Glaubensgeschichte und unsere Alltagserfahrungen einflechten im Gespräch beim Gottesdienst. So wie es mir neulich eine Frau erzählt hat, die Mut gefunden hat, ihren Arbeitskollegen zu erzählen, was sie denn bei einer Bibelwoche im Homeoffice hört. Und sie erzählte freudestrahlend, da geht es um Jesus. Ja, dann werden wir Worte reden, die ermutigen, die klären, die befreien. Unsere Worte sind dann kein Falschgeld mehr, sondern gedeckt. Dann wird etwas von seiner Gnade, aber auch von seinem Leiden und Widerständen sich bei uns zeigen. Dann werden wir eben Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen nicht mit Gewalt überzeugen, sondern ihnen mit Liebe und Gottes Segen begegnen. Das schenke ihnen Gott auch, dass sie ihm begegnen, dass sie Jesus begegnen und entdecken, er ist die Wahrheit. Sein Wort leitet uns in die Wahrheit. Und bei ihm kommt Liebe und Wahrheit zusammen wie bei keinem anderen. Und sie dürfen heute Abend der Wahrheit ins Gesicht schauen. Und so möchte ich Sie jetzt einladen, wenn Sie möchten, Ihr Leben diesem Jesus Christus neu anzuvertrauen. Vielleicht ist es das erste Mal, vielleicht aber auch das zweite oder dritte Mal, vielleicht ist Ihr Glaube momentan auf Sparflamme. Dann dürfen Sie neu beten. Herr Jesus Christus, ich habe heute dein Wort gehört. Ich staune über deine große Weisheit, Macht und Güte. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für die Schuld in meinem Leben am Kreuz gestorben bist und mir vergeben hast. Ich vertraue dir und gebe dir jetzt mein Leben ganz. Ich danke dir, dass du mit mir gehst. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg und dass ich nun zu dir gehöre. Ich will von dir lernen und mich von dir verändern lassen. Amen. Gott segne Sie dazu und wenn Sie weiter Fragen haben, Gemeinschaft natürlich mit anderen Christen jetzt suchen, anfangen in der Bibel zu lesen. Ich denke, es gibt gut vor Ort Menschen, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können, im CVM, in der Kirchengemeinde, wo immer Sie jetzt zugehört haben. Nehmen Sie diesen Kontakt wahr. Es ist wichtig, dass Sie jetzt Familienanschluss bekommen, dass Sie mit anderen sich austauschen über das lebendige Wort Gottes, das uns in alle Wahrheit leitet. Und wir lernen können, wie Jünger Jesu zu leben. Das regelmäßige Gebet, Gottes Wort, die Gemeinschaft, aber auch das Hingehen, das Gehen, das Weitergeben, das wird Ihnen Mut und Freude geben und Ihren Glauben wachsen lassen.